Ja, herzlich willkommen zur 39. Folge des Faktenfunks, dem Podcast der Faktenkontorgruppe. Wir haben heute Dr. Gerhard Spörl zu Gast, ehemals Journalist bei der Zeit und danach viele Jahre beim Spiegel. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch. Ihr Host und Gastgeber Dr. Roland Heinze erwartet Sie.
Ja, ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Gerhard Spörl bei uns, lange Zeit bei der Zeit und dem Spiegel, zum Schluss Leiter der Abteilung Meinung und seit 2015 selbstständiger Berater. Ja, und historischer Berater von zwei TV-Produktionsgesellschaften. Spannend. Unser Thema heute im Faktenfunk ist allerdings die aktuelle politische Lage. Und wir haben das mal überschrieben mit der Überschrift Weiter so, jetzt mehr Ökosozialismus wagen oder Sprung in die digitale Zukunftsperspektive und Kommunikation und die Kommunikation im Bundestagswahlkampf 2021. Ein bisschen sperrig, ähnlich wie der Wahlkampf bis vor kurzem. Jetzt sind keine 14 Tage mehr hin. Es läuft sich langsam heiß, selbst weniger angriffslustig. Kandidaten schalten in den Angriffsmodus. Das ist mal spannend, aber er bekommt ja auch so den ein oder anderen amerikanischen Zug derzeit. Ist da noch die große Schlammschlacht zu erwarten oder gehört das schlicht zum Geschäft, was wir gerade sehen, Herr Spörl?
Ich glaube nicht, dass die große Schlammschlacht zu erwarten ist. Und Amerika hat da einfach einen kulturellen Vorsprung, den wir nicht wettmachen sollten. Natürlich ist momentan Armin Laschet derjenige, der angriffslustig sein muss, weil er zu lange der gute Onkel war und im falschen Moment gelächelt hat und deswegen viel wettmachen muss. Genauso wie Annalena Baerbock, die ja auch einiges wettmachen muss, aber in einer ganz anderen Rolle ist. Das sah man ja bei dieser Fernsehsendung, die da Triell genannt wird, dass sie dann so das Weltkind in der Mitte gespielt hat und nach dem Motto, lass die beiden Herren über die Vergangenheit streiten, ich rede über die Zukunft. Das war eine sehr geschickte Rollenzuteilung, die sie sich da selber vorgenommen hat. Klar, dies ist die letzten Tage, die Parteien werden alle eigene Umfragen haben, die vermutlich bei der CDU besser ausfallen als die öffentlich gemachten und öffentlich verbreiteten. Die Verteilung ist klar. Der Olaf Scholz muss halten, was er hat. Und die anderen beiden müssen mehr kriegen, als sie momentan haben, weil sie so viel verloren haben in den letzten Wochen.
Spannend. Nun sind Sie ja ein geschulter Beobachter und das ist ja in Ihrer beruflichen Werdegang nicht der erste Wahlkampf, den Sie erleben und auch für sich begleiten. Wenn Sie die dreimal einordnen, wagen Sie sich an eine kleine Charakterisierung?
Also alle drei sind keine Kracher. Und alle drei haben dasselbe Problem, dass sie nämlich noch nie Kanzler waren. Und da geht jemand, der 16 Jahre Kanzler war. Das ist für jeden der drei eigentlich eine große Chance. Und die Sensation dieses Wahlkampfes ist, wie zwei davon ihren Vorsprung vergeigt haben. Und zwar das, was man im Tennis Unforced Errors nennt. Wer Annalena Baerbock geraten hat, dieses Buch zu schreiben, wobei Politikerbücher fast immer überflüssig sind, hat ihr keinen guten Rat gegeben, dass sie nicht irgendjemanden mal ganz kalt auf ihren Lebenslauf hat schauen lassen und überhaupt mal nach Schwächen gucken lassen. Das zeigt, dass sie auch ein Maß an Unprofessionalität hat. Und dieses Maß an Unprofessionalität hat sie sogar in die Arme von Herrn Scherz getrieben, der sonst ganz andere Leute verteidigt, jedenfalls keine Grünen. Und Armin Laschet, dieses seltsame, bübische, auch ein bisschen unangenehme Lachen in Erftstadt, dass ihm sowas unterläuft, ist mir absolut, absolut unerklärlich. Und diese Schwäche der beiden hat dazu geführt, dass dieser stoische Hamburger, der vor Sachwissen strotzt und seine ganzen Schwächen bestens überspielt, von ganz hinten nach ganz vorne gekommen sein mag. Keiner von den dreien ist der geborene Nachfolger. Es gibt keinen. Alle drei machen eigentlich uns alle ein bisschen unzufrieden und ratlos. Aber am Ende muss es ja einer sein.
Und kann es sein, dass wir am Ende dann so ein kleines Putt haben? Eine Drittel für weiter so, das zweite für die digitale Zukunft und das dritte für mehr Ökosozialismus? Oder sehen Sie schon, dass da einer von den dreien die Nase dann doch klar vorn haben wird am Wahlabend?
Ja, nicht klar. Aber vielleicht mit 2 Punkten Vorsprung. Und das wird Armin Laschet sein, glaube ich. Denn was er da am Sonntag gemacht hat und was er auch beim dritten Mal bei ProSieben so machen wird, ist einfach auf die eigene Klientel zu gucken, auf die bürgerlichen Wähler, die eigentlich CDU wählen, aber nicht Laschet wollen. Dem muss er einen Grund geben, dass er tough erscheint und aggressiv erscheint und nicht mehr der gute Onkel ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen ist es auch für ihn gar nicht so wichtig, der Sieger dieser Triell zu sein, sondern für ihn ist es wichtig, dass in die Partei hinein der Ruf schallt, ja, den kann man doch wählen.
Wenn man jetzt mal auf die anderen Mitspieler guckt, die ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind, eine stabil starke FDP,
ja, die nicht,
schwächelnde Linke, ja. Und schwächelnde AfD. Wie betrachten Sie die drei?
Ja, die Linke ist überflüssig. Das hat man ja schon im Osten gemerkt. Da hat die AfD ihre Rolle als Kümmerer und als Protestpartei übernommen. Und deswegen, ich halte sogar für möglich, dass sie ganz knapp über 5% liegt. Die FDP profitiert eben nicht von der Schwäche der Union, wie man das hätte erwarten können, sondern die SPD hat ja 10 Punkte zugelegt. Das heißt, dass sowohl von der Union als auch von den Grünen potenzielle Wähler, nicht die Wähler selber, aber potenzielle Wähler abgewandert sind. Die FDP wird sich insgeheim fragen, wieso stagnieren wir auf vergleichsweise hohem Niveau, aber wieso sind wir nicht bei 14, sondern immer noch bei 11? Und die AfD, ja, das ist immer die Unbekannte. Das ist die Unbekannte. Ich persönlich würde ja mir wünschen oder der AfD wünschen, dass sie einstellig wird, aber sie kann auch 12% bekommen. Sie kann auch auf gleicher Höhe mit der FDP liegen. Schwierig einzuschätzen.
Als erfahrener Beobachter und ja auch Kommentator von zahlreichen Wahlen, haben Sie sicher auch einen guten Überblick, was ist eigentlich in den Wahlkämpfen über die Jahrzehnte anders geworden und wo ist eigentlich die hübsche und nette Wahlkampagne, wenn es sie überhaupt jemals gab, von früher hin?
Also die beste Wahlkampagne macht die SPD. Das ist die eigentliche Überraschung, weil die SPD eigentlich nie gute Wahlkampagnen gemacht hat, also jedenfalls seit 1998, seit Schröder. Und die macht das, was da plakatiert wird und diese auf Scholz natürlich zugeschnittenen Werbe-Fernseh-Spots, die sind schon das Beste, was es da gibt. Die Union plakatiert ja zum Teil jetzt gar nicht mehr Armin Laschet, sondern nur die CDU. Das ist klar. Die Bundestagswahlen sind nie reine Personenwahlen. Die Bundestagswahlen sind immer auch Parteienwahlen, was sie nicht gerade berechenbarer macht. Aber so ist es nun mal. Und wissen Sie, so unglückliche Kandidaten hat es immer gegeben. Also Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch an Rudolf Scharping oder an Martin Schulz. Das ist ja noch gar nicht lange her. Unglücklicher konnte man ja gar nicht sein. Und die sind aber an Größeren gescheitert. An Angela Merkel oder eben an Kohl. Und das waren amtierende Kanzler, die in Deutschland immer einen Vorteil haben. Da aber keiner von ihnen jetzt mit amtierenden Kanzlern zu tun hat, scheitern sie im Zweifelsfall an sich selber. Selbst auch wenn die CDU gewinnt und Laschet Kanzler wird, ist das ein Pyrrhus-Sieg. Auch wenn die Grünen weit unter 20% bleiben, dann ist es eine Niederlage. Denn sie haben sich dann zwar verdoppelt verglichen mit 2017, aber sie sind eben weit unter dem selbstgesteckten Ziel dann geblieben, 22, 23, 25%. Und die waren erreichbar.
Wenn wir mal in die digitale Wahlkampfarena gucken, stehen Facebook und Co. im ständigen Austausch mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Es gibt Empfehlungen für die Wahlkämpfenden, wie denn nun ein sicheres Online-Verhalten am besten aussieht und wie Hass und Hetze gelöscht werden können. Reicht das aus? Oder haben wir dadurch die Hintertür eine Klimaveränderung in der politischen Auseinandersetzung?
Es ist ein Fortschritt meiner Ansicht nach. Ich ertrage das kaum, ehrlich gesagt. Diesen Hass, die auch beim, also wenn ich einen Online-Kommentar, T-Online-Kommentar schreibe, dann schütten sich da Leute aus. Also ich finde das unfassbar, weil diese völlige organisierte Verantwortungslosigkeit, die da aus dem Netz, Facebook, Twitter, Instagram niederprasselt, ich finde das grauenhaft. Und wenn da ein gewisses Regulativ eintritt, dann ist es ein kultureller Fortschritt.
Und wenn man jetzt mal einmal noch mal hinguckt, wurde ja viel diskutiert seit den letzten Wahlen, ob es Einmischung von außen gibt. Das Thema Fake News ist aufgekommen. Müssen wir damit wieder rechnen oder ist diese Wahl so unwichtig, dass sich da keiner einmischt?
Damit rechnen muss man immer. Aber vielleicht sind ja die Alarmglocken so laut gehört worden, dass da genügend Brandmauern aufgestellt sind, sodass die Trolle, die da irgendwie aus dem Osten durch die neue Gasleitung kommen, vielleicht werden die dadurch auch verhindert. Aber wir sind eben auch nicht Amerika und hier ist auch kein Trump im Spiel, den man so damit füttern kann.
Trump ist ja auch durchaus jemand, der durchs Fernsehen groß geworden ist. Und jetzt haben wir ja seit dem 22. August Bild TV als Sender für ganz Deutschland, die neue Informationsoffensive des Springer Verlages mitten im Wahlkampf. Was erwarten Sie davon?
Nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Die Bild-Zeitung ist ja zu so einem Kampfblatt mit hetzerischen Ansätzen, um das vorsichtig zu sagen, geworden, nur aus einem einzigen Grund, und das ist diese eklatant schwindende Auflage. Also da schreit einer Mordio, weil eben die Bedeutung abhanden kommt. Und Bild TV ist der Versuch, das dann ein bisschen breiter zu machen. Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es funktioniert nur bei denen es funktioniert, aber es hat keine Ausbreitung in die Mitte hinein.
Wir haben ja, wie bei allen Wahlen, nur gefühlt ist es mehr geworden, jetzt tagtäglich neue Meinungsumfragen. Wenn man jetzt mal richtig hinguckt, Agenturen, die Auguren und die Meinungsforscher lagen ziemlich oft daneben in der Vergangenheit. Völlig egal, ob in Deutschland, Frankreich oder den USA. Warum liegen die so schief?
Na, weil sie an ihre eigenen ungewichteten, schnell abgeschossenen Umfragen sich selber besoffen reden. Inzwischen ist es ja so, dass Stimmungsbilder Stimmung machen. Und ich rate immer, diesen Umfragen einfach nicht so viel Gewicht zu geben. Das ist ein blödsinniges Spiel, das natürlich alle mitmachen. Und wenn ich heute noch beim Spiegel wäre, würde ich das vielleicht auch mitmachen müssen. Ich will da gar niemandem sagen, er darf das nicht, aber es ist so, dass die immer daneben lagen. Und zwar, sie lagen in Sachsen-Anhalt gerade eklatant daneben und sie lagen auch 2017 glatt daneben. Und zwar immer geht es um die CDU. Das ist das Interessante dabei. Immer um die CDU. Die CDU einzuschätzen fällt den Demoskopen ungeheuer schwer. Und das hat natürlich mit den CDU-Wählern zu tun, die wählerisch geworden sind. Und jetzt gerade wählerisch geworden sind, weil da dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man Laschet nennen soll. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht, weil er ein angenehmer, leutseliger Mann ist, mit dem man sich gut unterhalten kann. Aber diese Aussage am Samstag bei der CSU, das war schon eine größere charakterliche Leistung, denn die ich nicht von ihm erwartet hätte. Also dass die SPD in der deutschen Nachkriegsgeschichte immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, mit wem hat eigentlich die Union in den letzten Jahren häufiger regiert? Mit der FDP oder mit der SPD?
Ah, vielleicht wollte man aufpassen, dass nicht so viele Fehlentscheidungen getroffen werden. Aber das ist ein anderes Momentum. Eine Frage, die ich dann noch habe zum Abschluss. Mit was für einer Regierungskoalition rechnen Sie denn persönlich?
Rot-Grün halte ich für das die Lieblingsvariante. Aber es wird ganz, ich persönlich würde für Deutschland Schwarz-Grün für die richtige Koalition halten. Ob das reicht? Wahrscheinlich reicht's ja nicht. Also muss man einen dazu nehmen und dann wird's eben die FDP. Also das, was neulich vor 2017, 2018 gescheitert ist, wird dann zustande kommen. An die Teilhabe der Linken in einer rot-rot-grünen Koalition glaube ich nicht. Zumal sich ja auch die Frage stellt, ob das dann reichen würde. Also deswegen glaube ich, der Scholz erhofft sich SPD, Grüne, FDP. Ich erhoffe mir CDU, Grüne, FDP.
Ja, und dann sind wir am 26. auf jeden Fall ab 18 Uhr alle deutlich schlauer. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Faktenfunk dabei zu sein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Spörl. Es wird also wieder spannend. Mein Name ist Roland Heinze, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk.